Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Tobias Feuerhahn, ich bin Online-Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Ich habe auch heute wieder Besuch, aus Wolfsburg dieses Mal. Henrik Rasehorn ist bei uns, ist zu uns nach Braunschweig gekommen, stellvertretender Redaktionsleiter unserer Lokalredaktion in Wolfsburg. Henrik, schön, dass du da bist.
Sei gegrüßt.
Du bist, ich sage mal, erfahrener Gerichts- und Kriminalitätsreporter, wenn ich das so sagen kann. Trotzdem unterhalten wir uns heute über einen Fall, der für dich insofern auch besonders gewesen ist, weil du weder die Prozesse live vor Gericht hast mitverfolgen können, noch warst du am Tatort in deiner journalistischen Tätigkeit. Es geht um einen Fall, der, ohne dass ich jetzt zu viel über dein Alter verraten möchte, vor deiner Geburt stattgefunden hat. Es geht um den sogenannten Liebespaarmörder. Vielleicht kannst du kurz umreißen, worüber wir heute sprechen wollen.
Ja, der Liebespaarmörder. Wir haben schon vergangenes Jahr überlegt, dass wir in diesem Jahr eine Crime-Serie machen wollen. Da haben sich dann die ersten Redakteure bei uns im Haus dann zusammengesetzt und überlegt, wie so eine Crime-Serie aussehen könnte. Und ich bin dann mal ins Archiv unserer Zeitung gegangen, das hier im Haupthaus ist. Wir haben da noch zig alte Bände. Früher war es üblich, in vordigitalen Zeiten, dass die Artikel tatsächlich ausgeschnitten worden, auf Papier geklebt worden, abgeheftet worden, eingeordnet worden. Also wir haben meterweise da noch Material. Und ich habe mal durchgeguckt, einfach mal so Interesse halber, weil ich aus der Lokalredaktion Wolfsburg komme und wir dort kein Archiv mehr haben, was man dort so alles finden kann noch. Ob es jetzt Fälle gibt in Wolfsburg, von denen ich überhaupt nichts weiß oder Fälle, die man vielleicht in der Serie auch aufarbeiten könnte. Und habe mir alle Akten von vorne bis hinten durchgeschaut an einem Tag, wo ich frei hatte, damit auch nichts dazwischen kommt. Habe dann irgendwann morgens angefangen.
Also Journalisten arbeiten auch, wenn sie frei haben.
Wenn man Lust hat, schon. Und also wirklich stundenlang in diesen Akten gesessen, durchgeguckt, was da so alles drin ist. Und dann irgendwo in den 60er Jahren in einem der Bände bin ich dann über die Überschrift gestolpert, dass der Liebespaarmörder von Meinersen festgenommen wurde. Und das hat dann meine Neugier so ein bisschen geweckt, weil ich von dem Fall noch nie was gehört habe. Und allein, weil natürlich der Begriff Liebespaarmörder natürlich schon so ein bisschen Erwartungen auch bei einem Journalisten weckt. Ich habe mich dann mal so ein bisschen reingelesen in die Geschichte. Es geht um einen Mann, der Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre bei uns in der Region zwischen Harz und Heide, kann man sagen, nach Liebespaaren Ausschau gehalten hat, die am Wegesrand in ihren Autos oder wo auch immer die traute Zweisamkeit gesucht haben. Er hat die Pärchen versucht zu überfallen und sein Ziel war es, die Männer außer Gefecht zu setzen, zu erschießen, zu töten und die Frauen zu vergewaltigen.
Seine, also ich sage mal, sein Tatansatz wurde getrieben auch durch, was heißt getrieben, begünstigt, sage ich mal, auch durch damalige Gesetze. Wenn ich das jetzt richtig auf dem Zettel habe, galt bis 1973 juristisch tatsächlich, dass nur heterosexuelle Ehepartner Geschlechtsverkehr haben dürfen. Und es gab den sogenannten Kuppelei-Paragraphen. Kannst du kurz erklären, was das ist und warum das jetzt wichtig für diesen Fall ist in dem Moment?
Es ist in der Berichterstattung nie so richtig damals hervorgehoben worden, aber ich meine, dass das für den Hintergrund des Falls so ein bisschen mit reinspielt. Kuppelei-Paragraph besagte, dass nur heterosexuelle, verheiratete Paare Geschlechtsverkehr haben durften. Bei allen anderen war es untersagt. Man wollte verhindern, dass unverheiratete Paare miteinander Liebe machen, dass insbesondere homosexuelle Liebe nicht vollzogen wird. Das sind natürlich ganz rigide Moralvorstellungen, die da noch in dieser Nachkriegszeit eine Rolle spielen. Und gleichzeitig ist das natürlich auch schon die Zeit, wo die sexuelle Befreiung auch stattfindet. Und da mussten die Pärchen natürlich zusehen, wo sie hingehen. Und tatsächlich, wenn ein Pärchen, ein Unverheiratetes im Hotel oder zu Hause bei den Eltern Geschlechtsverkehr machten, dann konnte es sein, wenn das beispielsweise ein Nachbar mitbekommen hat oder Polizei oder was, dass sie tatsächlich eine Anzeige kriegen konnten. Also diejenigen, die die Bett oder Haus oder Hof irgendwie zur Verfügung gestellt
haben. Die das gedeckt haben quasi.
Die konnten sozusagen wegen Kuppelei angezeigt werden. Ich habe mal heute Morgen, habe ich nochmal nachgeguckt, BKA in der Polizeistatistik fürs Jahr 1970. Und es gab 1741 Fälle im Jahr 1971, Kuppelei-Fälle. Die meisten natürlich in der Großstadt und dann abnehmend dann zum Land. Also es war so ein Großstadtdelikt, möchte man sagen. Ja, also wenn die Pärchen nicht in der Wohnung traute Zweisamkeit finden konnten, wo konnten sie dann hingehen? Gab es nicht viele Möglichkeiten, entweder in die freie Natur oder wer hatte, hat das Auto genommen und ist in die freie Natur gefahren. Und kann ich mich selbst noch daran erinnern, sage ich mal so in meiner Jugend, das ist zwar nicht in den Ende der 60er, ich bin Mitte der 70er geboren, aber ich kann mich noch erinnern, so Ende der 80er, da hat man noch so am Wegesrand das ein oder andere Auto dann mal gesehen. Und wenn man die Eltern gefragt hat, was haben die dann, was machen die denn da, ne, dann haben die Eltern so ein bisschen vielsagend sich angeblickt, aber nichts weiter dazu gesagt.
Ja, und genau solchen Pärchen hat der Karl Wilhelm Detmar, hieß er.
Johnny
sein genannt.
Spitzname war Johnny.
Genau.
Die Polizei kannte ihn tatsächlich nur unter dem Spitznamen Johnny Detmar.
Okay. Ja? solchen Paaren hat er dann aufgelauert und sie dann überfallen.
Ja, es gab halt in der Region halt so ganz bestimmte Treffpunkte, die bei den Pärchen bekannt und beliebt waren. Gibt es auch heute noch, beispielsweise bei uns in der Region, der Kennelparkplatz ist ja auch so bekannt in Braunschweig. Es waren bekannte Treffpunkte. Da wusste man als Pärchen, da kann man hinfahren, da kann man ungestört sein und dort ist er umhergefahren. Er hatte natürlich den Vorteil, er war Schrotthändler, ist mit seinem Laster durch die ganze Region gefahren. Wenn man sich das auf der Karte anguckt, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, war überall unterwegs. Und wenn du halt täglich unterwegs bist, dann weißt du natürlich auch, wo die Autos stehen.
Wie ist er dann vorgegangen bei seinen Taten? Also die erste dokumentierte war ja, glaube ich, 1968. Da gab es in Marwede bei Celle den sogenannten Heuball.
Ja. Der Heuball ist noch ganz beliebt. Hab mir mal angeguckt, es gab jetzt noch ein Video vom letzten Jahr unter der Überschrift Die Provinz feiert. Also es muss wirklich in Marwede ein Ereignis dort sein beim Video. Das ganze Festzelt ist voll, also da ist richtig was los. Marwede, das ist bei Eschede, nordöstlich von Celle. Bei vielen Taten ist er immer mit seinem LKW unterwegs gewesen. Er ist dann in dem Fall allerdings nicht auf einer Tour gewesen, sondern ist wirklich zum Fest hingefahren. Und hat sich ins Festzelt gehockt und hat dort erstmal ein paar Bier getrunken. Also bei allen Taten spielt Alkohol eine Rolle. Also nüchtern war er nie. Also sitzt er im Festzelt und guckt die Pärchen an. Und er guckt die Pärchen mit einem ganz bestimmten Interesse an. Also nicht so, weil ihm die Musik gut gefallen hat oder weil ihm Leute interessiert haben, sondern er hat ganz bestimmt, ganz genau nach Pärchen Ausschau gehalten. Und dort hat er dann ein Pärchen gesehen, das sich dann zu späterer Stunde aus dem Festzelt dann Hand in Hand rausgegangen ist. Und dann hat er gedacht, den gehe ich jetzt mal hinterher. Das weiß man deshalb, weil das natürlich alles auch vor Gericht abgefragt wurde und hinterfragt wurde. Deswegen kann ich das schon als Tatsache hier auch wiedergeben. Also in dem Fall, das Pärchen ist dann abseits vom Festzelt und in, hat sich in die Büsche gedrückt, wie man so sagen möchte, hat dort Geschlechtsverkehr gehabt. Und Johnny Detmar ist dann hinterher gepirscht, hatte seine Waffe dabei. Er hat gewartet, bis das Pärchen fertig ist. Dann hat sich der Mann auf die Seite gedreht, dass er so seitlich, also auf seiner Seite lag, zur Frau zugedreht. Und bei allen Taten, sage ich mal, oder bei fast allen Taten, war seine Idee, er wollte den Mann töten und sich dann die Frau schnappen. Er hat dann auf den Mann geschossen. Die Kugel ist dann allerdings aus dieser kurzen Entfernung durch den Oberschenkel des Mannes durchgegangen und hat dann die Frau in den Bauch getroffen. Somit kam er nicht zu seinem Ziel. Die Frau natürlich war schwer verletzt, der Mann Oberschenkel verletzt, Detmar flüchtete, der Mann konnte dann noch rumpeln, zum Festzelt laufen und Hilfe holen. Die Frau konnte mit einer Notoperation gerettet werden. Im Grunde genommen, sage ich mal, das, was er dort gemacht hat, so und so ähnlich passiert das bei allen Taten, die ihm zur Last gelegt wurden.
Also dieses Tatmotiv zog sich durch. Er hat dann, glaube ich, noch bei Peine ein paar im Auto erwischt, wollte den Mann in den Kopf schießen, hat ihn verfehlt, hat nochmal abgedrückt, hat die Schulter getroffen.
Man muss dazu sagen, also er hatte eine alte Wehrmachtspistole, Parabellum, die kennt man, wenn man so alte Weltkriegsfilme sieht. Wenn ein deutscher Soldat da eine Pistole in der Hand hat, dann ist das eigentlich in der Regel die Parabellum. Ist eine sehr ikonische Waffe, möchte ich mal so sagen. Und er hatte auch noch eine Sonderausführung, das war eine Ari 08. Ich habe mir das von einem Polizisten erklären lassen. Das ist eine Sonderanfertigung gewesen für die Artillerie. Das heißt, sie hatte einen verlängerten Lauf. Ein Polizist hat mir das so erklärt, wenn die Artilleriesoldaten ihr Geschütz bewachen, dass sie dann keine Langwaffe gleichzeitig schultern konnten. Deswegen hatten sie diese lange Ari 08, dass sie damit auch auf längere Entfernung auf Angreifer schießen konnten. So, jetzt hat sich der Johnny Detmar da in relativ kurzer Entfernung von den Personen befunden, so immer so 2 Meter, 3 Meter, wo er drauf geschossen hat. Es könnte natürlich sein, dass einfach die Wucht dieser Waffe zu groß war, dass er möglicherweise verzogen hat oder, und das kommt auch so ein bisschen durch die Akten durch, dass er einfach zu erregt war. Er hat tatsächlich auf die Köpfe der Männer gezielt, bei vielen Versuchen, und hat dann aber manchmal nur die Scheibe getroffen, aus kürzester Entfernung. Also dass nicht viel mehr Menschen ihren Tod gefunden haben, ist wirklich einem glücklichen Umstand zu verdanken.
Gefasst wurde er trotzdem zunächst nicht. Also es hat sich eine Weile hingezogen, er hat ein paar Taten dieser Art begangen. Bis zum 22. Dezember 1968, da war er dann tatsächlich aber auch nicht alleine. Er war mit einem Mittäter unterwegs, hat ein Pärchen im LKW mitgenommen.
Ja, es waren doch sogar anders, ne? Wie bei dieser Tat. Das ist, also man teilt, es gibt so 2 große Serien, die er hingelegt hat. Das ist einmal so die 68er, 69er Serie. Und dann kommt diese Tat, die er als einzige mit einem Mittäter begangen hat. Und da waren sie zwischen Celle und Gifhorn unterwegs in ihrem Laster und sind dann auf die Idee gekommen, dass sie eine Frau vergewaltigen wollen. Und die auf die Idee sind sie gekommen, als sie an einer Gruppe von 3 Pärchen vorbeigefahren sind. Und haben sie gesagt, also mindestens eine Frau davon, die nehmen wir jetzt mit und vergewaltigen die. So, und dann haben sie angehalten und haben sich dann... ich weiß nicht, ob sie gedroht haben oder ob sie überredet haben. Ich glaube, da waren sie noch ganz freundlich. Also sie haben ein Pärchen überredet, halt mitzufahren. Und auf der Fahrt hat dann Detmar versucht, die Frau zu befummeln. Und die ist dann tatsächlich bei der Fahrt aus dem fahrenden Auto rausgesprungen, hat sich so gerettet. War noch der Mann im Auto, der hat dann ganz fürchterlich Schläge kassiert. Und dann sind die beiden, allerdings sind sie nicht geflüchtet, sondern haben gesagt, jetzt fahren wir zurück und dann nehmen wir uns halt eine andere Frau von den 2 verbliebenen Pärchen, die dann noch am Straßenrand sind. Also das zeigt schon so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, ob das jetzt kaltschnäuzig ist, ob das brutal ist, ob das verrückt ist. Es ist eigentlich nicht so mit normalen Maßstäben zu messen. Auf jeden Fall, sie sind dann zurück. Einer von ihnen, ich glaube Detmar, hatte eine Rohrzange und haben die 2 verbliebenen Pärchen in Zaun gehalten und haben sich dann eine junge Frau geschnappt, mitgenommen und vergewaltigt. Und das war Ende des Jahres und er muss relativ kurz danach dann schon überführt worden sein, weil er dann auch relativ zeitig in Untersuchungshaft saß und wegen der Sache dann vom Landgericht Hildesheim dann verurteilt wurde. Zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten, glaube ich. Und die er dann zum Großteil abgesetzt hat, er kam dann auf Bewährung frei. Aber dann war erstmal auch mit den Liebespaarmorden bei uns in der Region Schluss. Und das war erstmal so ein Bruch. Und deswegen teilt man ein, es gibt so diese erste Liebespaar-Serie, dann diese Tat, die so ein bisschen rausfällt, weil der Mittäter dabei war. Und dann kommt die zweite Serie, die dann ganz tragisch dann auch mit einem Mord endet.
Das wollte ich gerade sagen, genau. Das war dann 1971 in Meinersen. Genau. Das, wieder ein Schützenfest, er hatte wieder Alkohol getrunken und ist dann einem Paar, was das Fest verlassen hat, anschließend gefolgt. Und was ist dann passiert?
Ja, bei dem Fest ist er dann, eigentlich ist das ganz ähnlich gelaufen wie in Marwede. Er ist auf das Fest dieses Mal nicht mit seinem LKW gefahren, sondern mit seinem Privatwagen, VW-Limousine, hat Wagen dort abgestellt, hat die Waffe erstmal im Auto gelassen. Ist aufs Fest gegangen, hat sich an die Bierpavillons gestellt und hat erstmal Bier getrunken. Aber auch wieder mit dem Ziel, ich suche mir heute eine Frau. Und hat dann eine Pärchen dort gesehen. Es war ein Schaustellergehilfe, ein 24-Jähriger und eine 14-Jährige aus dem Ort, die er bei diesem Fest kennengelernt hatte. Das Pärchen dann auch an dem Abend, dann irgendwann spät nachts den Festplatz verlassen, sind zum Sportplatz in Meinersen gegangen und haben dort dann ja auch den Geschlechtsverkehr vollzogen. Und Detmar hat sich dann angepirscht. Er hat dann bei seinen anderen Taten, hat er oft erstmal nur die Opfer beobachtet. Bei seinen späteren Taten ist er dann schon so weit gegangen, dass er dabei onaniert hat, wenn er den Pärchen zugeguckt hat. Und war dann fertig. Und das Pärchen war halt mitten im Liebesspiel dabei. Und dann hat er die Waffe gezogen und hat den Kavalier, so wie er es dann später in seiner Aussage gesagt hat, getroffen mit einem Pistolenschuss. Er hat das Opfer im Kreuzbein getroffen. Die Kugel ging vom Kreuzbein dann durch den Bauch, durch die Bauchhöhle, dann weiter in Brusthöhle und bis hoch in die Schulter. Das heißt, also er hat einmal durch diesen Körper halt durchgeschossen. Ein Gerichtsmediziner hat später festgestellt, dass das Opfer wahrscheinlich noch 30 Minuten gelebt hat, ehe es verstorben ist.
Und es ist gestorben an inneren Blutungen.
Anzunehmen, ja. Hm. So genau wurde das damals im Urteil dann nicht aufgearbeitet. Ist davon auszugehen. Und ich glaube, ein Todeskampf dieser Art, der 30 Minuten dauert, das ist schon extrem schrecklich.
Und die 14-Jährige hat er anschließend, an der hat er sich vergangen, ließ sie aber am Leben.
Richtig. Genau. Also er hat ja nie bei seinen Taten jetzt irgendwie Groll gegen die Frauen gehegt. Er wollte halt sie vergewaltigen. Es gibt ein Zitat von ihm nach seiner Festnahme, wo er dann sagt, ich wollte eine Frau haben. Ich musste eine Frau haben. Die Frauen hat er immer laufen gelassen. Das heißt, ging es einfach nur darum, der Mann muss weg, der muss aus dem Weg geräumt werden, damit er an die Frau ran kann. Und so war es auch bei der 14-Jährigen. In der Gerichtsakte steht dann auch drin, während er sie vergewaltigt hat, dass er ihr sie auch in den Hals gebissen hat beispielsweise und die ganze Zeit die Waffe daneben lag.
In Griffweite.
Im Griff weiter, ja, genau. Also es ist sicherlich auch bei allen Opfern, die das überlebt haben, bestimmt, sage ich mal, das sind Erlebnisse, die ganz schwer zu verarbeiten sind, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe, wenn möglicherweise ein Angehöriger dieser unglücklichen Opfer heute mithört und hoffe ich, dass sie Verständnis dafür haben, dass wir diesen Fall trotzdem einmal aufarbeiten und aber auch nicht zu sehr in die Details dann weitergehen wollen.
Die Details können wir trotzdem noch mal versuchen zu gehen, was die Psyche des Täters angeht. Also er hat offensichtlich natürlich ein sehr verqueres Verhältnis zur Sexualität gehabt. Er war verheiratet und hat ja über seine Frau beispielsweise auch, also über die hat er wohl nicht so viel gesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe, aber er hat einen Satz gesagt, der lautete: Ich hatte eine gute und saubere Frau.
Dieser Podcast wird präsentiert von Schliephake Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter www.schliephake-schöningen.de. Schliephake, Tradition seit 1865.
Aber er hat einen Satz gesagt, der lautete: Ich hatte eine gute und saubere Frau.
Ja, man möchte schon natürlich genauer eigentlich wissen, wie er das gemeint hat. Und da sind dann auch so ein bisschen die Grenzen der Archivrecherche dann erreicht. Im Urteil selbst steht dann nicht auf mehreren Seiten seine Aussage, sondern die Aussage ist natürlich dann auf die Kernpunkte zusammengefasst. Den Satz, den du da zitierst, der stammt aus einem Bericht eines Gerichtsreporters, eines sehr bekannten vom Spiegel, der damals den Prozess verfolgt hat. Man kann so ein bisschen aus der Berichterstattung, aus dem Urteil so seine Schlüsse bilden, was es für ein Mensch gewesen ist. Also man weiß, sein Vater war Schausteller, lebte Neustadt am Rübenberge, seine Mutter war, das heißt auch in dem Spiegelbericht, aus dem fahrenden Volk. Also Sinti und Roma, würde man heute sagen. Und die Familie, die pendelte in einem engen Wohnwagen zwischen Neustadt am Rübenberg und Braunschweig hin und her, von Volksfest zu Volksfest, und lebte dann halt in diesem Wagen eng auf eng. Es wird so ein bisschen angedeutet in den Akten, dass er dadurch schon relativ früh vielleicht sexualisiert wurde. Also
alle Intimitäten seiner Eltern beobachtet.
Richtig, genau. Da gab es nicht große Möglichkeiten, sich irgendwo zu verstecken oder abseits das von den Kindern zu machen. Und er hat das wirklich dann miterlebt, live. Und für ihn war das dann möglicherweise eine ganz natürliche Sache, die er dann aber so dann nicht bei seiner späteren Ehefrau dann wiedergefunden hat. Das wird auch so ein bisschen deutlich. In dem Urteil heißt es an einer Stelle, dass er schon, oder in die heutige Zeit übersetzt, also schon, er muss sexuell frustriert gewesen sein. Also er konnte sich nicht richtig ausleben, hatte einen übermäßigen Sextrieb, das wird auch in der Akte festgeschrieben. Und da kommen viele Sachen dann zusammen. Dann auch mangelnde Bildung, Volksschule, 5. Klasse hat er gemacht. Es wird erwähnt in einem Artikel, dass er, wenn er was unterschreiben muss, nur 3 Kreuze machen konnte.
Also er konnte kaum lesen und schreiben.
Ja, also eine relativ einfache Persönlichkeit. Er war Schrotthändler. Der Schrott war sozusagen sein Leben, wenn man das so sagen möchte. Viele weitere Interessen sind gar nicht bekannt von ihm. Also er hat außer Waffen, er hat wohl Waffeninteresse gehabt, Waffenliebhaber gewesen. Es erklärt auch, wie er an die Waffe gekommen ist. Das habe ich mir mal auch vom Polizisten erklären lassen, der jetzt in einem konkreten Fall jetzt auch nicht wusste, woher die Waffe kommt. Aber hat gesagt, dass Schrotthändler relativ einfach wohl an Waffen rankommen. Naja, so, und es ist, sag ich mal so, halt diese Gemengelage da in seiner Jugend, die dann auch noch, wo dann auch noch dazu kommt, dass er einmal von einem Pferd getreten wurde am Kopf. In einem anderen Fall hat er dann eine Kurbel eines Traktors an den Kopf bekommen und möglicherweise bleibende Hirnschäden erlitten. Und das alles spielt in diese Persönlichkeit mit rein, wobei ich bis heute nicht verstehe, auch nachdem ich jetzt alle Akten, was ich kriegen konnte, durchgelesen habe, ist, warum urplötzlich 1968 das bei ihm losgeht. Er war vorher zwar straffällig geworden, aber das war alles relative Kleinkram, würde man im Vergleich zu diesen Taten, über die wir heute sprechen, eigentlich sagen. Also es hat sich nicht irgendwie angekündigt, er war jetzt keiner, der schon vorher irgendwie wegen irgendwelchen Sexualdelikten aufgefallen ist oder Waffenmissbrauch oder Überfällen oder irgendwas. Das ist wirklich aus dem Nichts plötzlich dann losgegangen.
Zu den diese Hirnschäden, die ihm da diagnostiziert worden sind, die haben ja auch gesorgt für eine geringere Toleranz, was Alkohol angeht, beispielsweise. Oder
so heißt es in Gerichtsakten.
So heißt es, genau.
Hat ein Gutachter dann festgestellt.
Und hat eben auch die Einsichtsfähigkeit beeinträchtigt. Also, ja.
er wusste schon ganz genau, sage ich mal, das, was er da tut, dass das nicht in Ordnung ist,
muss
man glaubst du sagen. Aber er
konnte die Schwere wahrscheinlich nicht einschätzen.
Ja, also er war halt enthemmt, muss man halt sagen. Ne? Der Alkohol hat ihn enthemmt, dadurch, dass halt angeblich, oder so wie es Akten steht, war es wohl so, dass er halt nicht viel Alkohol vertragen hat und dadurch enthemmt war und einfach dann sich entschlossen hat, diese Taten zu begehen. Das ist so ein bisschen, wenn man dieses Urteil heute durchliest und vergleichsweise Prozesse heute, wenn ich vor einem Landgericht bin und dort einen Prozess mit Gutachtern anhöre, es ist heute, wird da schon ganz anders in die Tiefe gegangen eigentlich. Man merkt so ein bisschen, also es wurde vom damaligen Gericht für wichtig befunden, dass zwei Gutachter sogar dabei waren, aber zumindest findet es sich im Urteil sozusagen nicht so sehr wieder, dass das Urteil so sehr halt darauf fußt, um die Persönlichkeit mithilfe der Gutachter auszuleuchten. Es hat eine Rolle gespielt bei der Verurteilung, ja, aber es war halt eher ein Randaspekt, meiner Meinung nach.
Alle Fälle unseres Crime-Podcasts und noch mehr wahre Verbrechen zwischen Harz und Heide finden Sie in unserem Crime-Magazin Tatort Niedersachsen. Erhältlich im Onlineshop der Braunschweiger Zeitung unter shop.bzv.de.
Bei dem Schützenfest in Meinersen, wie ist man da ihm im Endeffekt auf die Spur gekommen? Wie hat man ihn verhaftet? Hast du da Informationen, auch wie es vielleicht bei der Vernehmung vorgegangen ist?
Also schon damals, sage ich mal, bevor Meinersen war, war der Überfall in Helmstedt auf ein Paar. Mitten in der Stadt hat er auf einem Platz ein Pärchen, das sich dort auf einer Bank zusammengesessen hatte, überfallen, hat beide bedroht, hat gesagt, so zieht euch jetzt aus, Waffe vorgehalten. Und der Mann dachte, der will mich hier verkackeiern und hat dann gesagt, jetzt pack die Plempe weg. Ne? Und dann ist auf Detmar zugegangen und Detmar hat auf ihn geschossen und hat ihm Ringfinger weggeschossen. Und Detmar ist wieder geflüchtet. Nach der Tat und schon natürlich auch bei den vorhergehenden Taten wusste man, dass alle Kugeln, die man sichergestellt hat, alle aus der gleichen Waffe kommen. Das wurde, BKA wurde eingeschaltet, Waffenexperten, und die konnten das feststellen. Und schon nach der Tat in Helmstedt wurde eine Belohnung ausgesetzt von 3.000 Mark damals. Nach der Tat in Meinersen wurde eine Belohnung ausgesetzt, oder die Belohnung wurde erhöht auf 6.000 Mark insgesamt. Ganz interessant war damals für die Ermittler, dass kurz nachdem das vergewaltigte Mädchen zurück zum Festplatz gekommen ist, hat auf ihre Lage aufmerksam gemacht, hat gesagt, mein Freund liegt da, wurde angeschossen, erschossen, Menschentraube hat sich dann gebildet, Polizei war auch schnell da. Und in dieser Menschentraube auf dem Festplatz stand dann ein Mann, der gefragt hat, laut Zeugenbeschreibung, ist der Tote noch tot? So, und das ist natürlich ein merkwürdiger Satz, macht überhaupt keinen Sinn. Und ein paar Leute haben halt aufgemerkt und konnten sich das Gesicht dieses Mannes merken. Und es gab damals auch schon Phantombildzeichner, natürlich. So fortgeschritten waren die Ermittlungsmethoden dann doch schon. Und sie haben dann ein Phantombild von Detmar gezeichnet. Und dieses Phantombild wurde in unserer Zeitung unter anderem veröffentlicht. Es gab 150 Hinweise ungefähr dazu. Einer war darunter, der Detmar erkannt hat. Kannte nicht nur Detmar, sondern wusste auch, dass Detmar auf dem Schrottplatz wohnt und dort eine Waffe hat und damit Schießübungen macht. Und die Polizei ist dann hingefahren und Tür geklopft, Detmar hat aufgemacht und da haben sie ihm Vorhalt gemacht und er hat gleich gesagt, die Waffe hätte er an einen Zigeuner verkauft. Ich glaube, das kann ich an der Stelle sagen, weil es ein Originalzitat von ihm ist. Haben sie ihm natürlich nicht geglaubt, haben Detmar mitgenommen zur Wache nach Fallersleben. Fallersleben war damals zuständig für Meinersen. Heute sind die Zuschnitte ja ein bisschen anders. Dann auf der Wache, ja, das ist dann die gute alte Polizeiarbeit. Da haben sie ihn dann versucht, weich zu kochen. Er hat alles abgestritten. Aber dann haben sie tatsächlich seine Frau mit auf die Wache geholt. Und die Frau hat dann zu ihm gesagt, Mensch, Johnny, denk doch an die Kinder, denk an deine Söhne. Was soll aus denen werden? Und dann ist der Damm wohl gebrochen. Parallel dazu wurden die überlebenden Frauen, die vergewaltigten Frauen, die Frau aus Thune am Mittellandkanal, das war ein Fall, und die Frau aus Meinersen zur Wache geholt. Denen wurden Aufnahmen vorgespielt. Da haben ich denke mal, Polizeibeamte und auch Detmar ein paar Sätze gesprochen, die laut ihren Aussagen bei diesen Taten gesprochen wurden vom Täter. Und die Frauen haben gleich Detmar wiedererkannt als denjenigen, der es war. Und
anhand seiner Stimme.
Anhand seiner Stimme. Und dann gab es natürlich auch noch eine Gegenüberstellung. Und in der Zeitung kann man das dann tatsächlich dann nachlesen, parallel zum Fortgang der Ermittlungen täglich. Also hat Detmar dann immer eine weitere Tat mehr gestanden. Und am Ende kam es dann auf 7 Taten, die ihm dann nachgewiesen werden konnten. Es gibt den Verdacht, dass Detmar nicht nur für diese Taten verantwortlich war. Es gab weitere Fälle in Südniedersachsen und in Hessen. Da wurde versucht zu ermitteln, ob er auch möglicherweise verantwortlich sein könnte. Da habe ich aber nichts zu gefunden. Deswegen gehe ich davon aus, er war nicht der einzige Täter dieser Art, sondern es gab auch verschiedene Täter.
Du hast schon vorhin gesprochen von diesen 2 Tatserien. Die Ermittler haben sich zwischendurch auch gewundert, warum da plötzlich eine 2-jährige Pause eingetreten ist und haben dementsprechend, selbstverständlich, wie es ihr Job ist, Nachforschungen angestellt, haben Kliniken und Haftanstalten konsultiert und mal nachgeforscht, ob es irgendwelche Indizien gibt für einen Ex-Häftling oder ähnliches, der für diese Taten verantwortlich sein kann. Aber auf ihn, sein Name ist da nie gefallen. Wie kann das sein in dem Zusammenhang?
Tja, wie kann das sein? Ne? Es ist halt schwierig, Ermittlungen Ende der 60er Jahre heute zu kommentieren. Ich bin mir schon sicher, dass die sehr viel ausprobiert haben. Allerdings muss man natürlich auch bedenken, dass Kriminaltechniken, die für heute für uns selbstverständlich sind, damals gab es sie halt einfach noch nicht. Also ein Beispiel möchte ich nennen. Man hat später festgestellt, dass er insbesondere bei der ersten Tatserie stets einen schwarzen Rollkragenpullover, eine Latzschürze nach amerikanischem Muster, so hieß es. Also jeder weiß, halt eine Latzhose, Jeanshose hat er getragen. Und genau mit dieser Ausstattung wurde er auch nach der Tat von der Vergewaltigung mit dem unbekannten Mittäter, da zwischen Celle und Gifhorn. Genauso mit dieser Montur wurde er verhaftet. Und es gibt ein Polizeifoto auch davon. Und hätte man dieses Polizeifoto verglichen mit den Zeugenbeschreibungen der ersten Taten, möglicherweise wäre es gar nicht so weit gekommen, wie es so weit gekommen wäre. Aber wahrscheinlich war der Austausch zwischen den Behörden damals noch nicht so einfach möglich, wie es heute ist. Möglich ist auch, dass einfach die Art dieser Morde, es waren gar nicht mal so wenige damals zu der Zeit. Also wenn man im Archiv weiterguckt, stellt man fest, dass es auch nicht nur bei uns in der Region Liebespaarmorde gab, sondern in ganz Deutschland gab es Liebespaarmorde. Ähnliches Phänomen anscheinend damals wie Anhalterinnenmorde oder Prostituiertenmorde. Und vielleicht einfach hat man dort andere Verbindungen vielleicht auch gesucht oder die halt einfach nicht gesehen.
Kann das auch ein Grund dafür sein, dass dieser Fall doch relativ wenig Beachtung hat, zumindest heute noch? Also ich habe, bevor wir uns jetzt an dieses Thema gemacht haben, hatte ich vorher davon noch nie gehört. Mag das damit zusammenhängen, dass es in den 70ern, ich will jetzt nicht sagen Usus war, aber nicht so ungewöhnlich gewesen ist, wie es heute wäre?
Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Schwierig zu beantworten. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn es nicht ein Toter gewesen wäre, sondern wenn es vielleicht 2, 3, vielleicht 4 Tote gewesen wären, dann wäre der Fall nicht nur bekannt, sondern dann gäbe es möglicherweise ein Buch über ihn. Und wenn das Ganze in den USA gespielt hätte, dann gäbe es mit Sicherheit auch einen Hollywood-Film über ihn. Ich weiß es nicht. Möglicherweise liegt es daran, dass einfach diese Art von Verbrechen für die damalige Zeit gar nicht so außergewöhnlich war. Man muss sich auch daran erinnern, dass zu dieser Zeit in den 70er Jahren, und da habe ich auch nochmal nachgeguckt bei der Polizeistatistik vom Bundeskriminalamt, es gab 1971 410 Morde in Deutschland, also echte Morde. Damals hatte Deutschland roundabout vielleicht 60, 65 Millionen Einwohner. Wenn man heute vergleicht Deutschland mit den 9 Bundesländern dazu, kommen wir ungefähr auf 85 Millionen Einwohner. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, wahrscheinlich, ne? Und auf eine Anzahl von Morde, die, glaube ich, irgendwo bei 270, 280 oder irgendwo da so in die Bewegung liegt.
Also Morde juristisch gesehen, das richtige, muss man ja eingrenzen.
Richtige,
also,
richtige echte Morde.
Genau, also
kein Totschlag.
Genau, kein Totschlag, keine Körperverletzung mit Todesfolge.
Echte Morde, genau. Ja. Das heißt, also da sieht man auch, wenn heutzutage behauptet wird, es wird immer unsicherer, allein schon an dieser Zahl kann man erkennen, dass wir doch aus ganz anderen Zeiten herkommen, wo es noch ganz andere Kriminalitätsgeschehen in Deutschland gab.
Um nochmal zurückzukommen auf Johnny Detmar, seine Tatserie gipfelte dann in diesem Mord von 1971, bei dem der junge Mann ums Leben gekommen ist. 1972 kam es dann zum Prozess. Er ist verurteilt worden zu 15 Jahren Haft wegen Mordes in einem Fall, wegen fünffachen versuchten Mordes, wegen zwei Vergewaltigungen, wegen Freiheitsberaubung und wegen räuberischer Erpressung.
Vielleicht ganz kurz dazu, was ich ganz selten bislang gehört habe in einem Fall, ich habe es tatsächlich noch nie im Gericht erlebt, bei ihm wurden drei Mordmerkmale festgestellt oder es wurde als verwirklicht gesehen. Es war einmal Befriedigung des Geschlechtstriebs, es war Heimtücke und es war eine Ermöglichungsabsicht, weil das Gericht gesagt hat, um die Frau zu vergewaltigen, hat er den Mann getötet. Also drei Mordmerkmale, das kommt nicht allzu oft vor.
Untergebracht war er dann in einer Psychiatrie.
Richtig, ja.
Und als er freigekommen ist, wirkte es aber nicht so, als wenn er solche Taten nicht nochmal vorhat.
Ganz genau weiß man natürlich jetzt nicht, was in der Psychiatrie mit ihm gemacht worden ist. Da habe ich auch keine Informationen drüber bekommen. Ist auch schwierig, an sowas ranzukommen. Er ist auf jeden Fall wieder rausgekommen nach einer gewissen Zeit. Wenn man so, sage ich mal, solche Fälle dieser Art, andere Fälle verfolgt, weiß man, dass so die Einschätzung zur Gefährlichkeit oder zur Gefährlichkeitsprognose von Straftätern in früheren Zeiten schon laxer gehandhabt wurde als heutzutage. Also da wird sich heute schon genauer mit der Persönlichkeit auseinandergesetzt und da muss schon sehr, sehr viel passieren bei einem Straftäter, dass er wieder freikommt. Er kam wieder frei, ist wieder zurückgegangen in den Kreis Gifhorn, hat dort gelebt. Ich weiß nicht, ob er da schon von seiner Familie getrennt war. Ich glaube schon. Ich glaube, den Schrottplatz, den er besessen hat, hat dann ein Sohn übernommen. Und er hat dann irgendwann wieder angefangen, sich zu bewaffnen. Und ich habe mit einem Polizist gesprochen über den Fall, der Detmar tatsächlich persönlich noch kennengelernt hat. Also es gibt einen Vorfall in Wolfenbüttel, wo er dann Detmar sich gegenüber zwei Frauen entblößt haben soll. Und er wurde festgenommen, kam auf die Wache, ich glaube in Wolfenbüttel oder in Braunschweig, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und die Polizeibeamten dort haben die Gifhorner Kollegen angerufen, weil die wussten, die kennen den halt bestimmt. Und Polizeibeamte, dem ich darüber telefoniert hatte, hat mir berichtet, dass dort alle Alarmsignale hochgegangen sind, als sie gehört haben, Detmar ist schon wieder erwischt worden. Und dann wurde Detmar festgehalten. Parallel dazu wurde seine Wohnung, sein Haus durchsucht. Und im Auto unter einem Polster wurde dann tatsächlich wieder eine scharfe Waffe entdeckt. Also man kann sich nur überlegen oder ausmalen, wenn Detmar längerer Zeit wieder auf der Straße gewesen wäre, was dann hätte passieren können. Also der Polizeibeamte hat mir erzählt, dass es großes Interesse war von allen Beteiligten eigentlich, dass damals die Sicherungsverwahrung für ihn angestrengt wird, aber irgendwo in den Mühlen der Justiz ist das dann stecken geblieben und tatsächlich dann nicht so weit gekommen. Also er wurde nochmal verurteilt, wurde dann wieder untergebracht in einer Psychiatrie und kam dann irgendwann im hohen Alter dann wieder frei. Aber tatsächlich nach der Zeit stand er unter Führungsaufsicht. Führungsaufsicht bedeutet, dass Polizisten regelmäßig dann zu Besuch vorbeikommen und signalisieren, wir haben dich im Auge.
Du stehst unter Beobachtung.
Du stehst unter Beobachtung.
Henrik, vielen Dank für das Gespräch heute. Es war mal wieder sehr informativ. Danke, dass du da warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mit Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich hoffe, wir hören oder Sie hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.